Aus Anlass von 100 Jahren Republikgründung und weiterer Gedenkjahre, die einschneidende Veränderungen in der österreichischen Geschichte in den Blick nehmen, veranstaltet das Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie sowie das Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck eine Ringvorlesung, die sich über 2 Semester erstreckt. Der zweite Teil der Vorlesungsreihe im Wintersemester 2018-2019 befasst sich mit den Themen 2 Demokratien, 2 Diktaturen. Inhaltlich wird die Erste Republik, das Dollfuß-Schuschnigg-Regime, das Dritte Reich sowie die Zweite Republik diskutiert. Den dritten Vortrag der Ringvorlesung 100 Jahre Republik Österreich hielt Werner Michael Schwarz. Der Vortrag steht unter dem Titel Sprechende Steine, Rotes Wien 1919 bis 1934.
Okay, alle sind schon ganz andächtig. Ich glaube, wir beginnen. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Zum, ich weiß gar nicht, wievielten Teil, dritten Teil unserer Ringvorlesung, dritten Teil unserer Ringvorlesung, im wiederum zweiten Teil, also der zweiten Ringvorlesung zum Republikjubiläum. Ich freue mich sehr, dass Werner Michael Schwarz zu uns gekommen ist, ein Kollege aus Wien, der nicht an der Universität Wien arbeitet, sondern am Wien Museum, also gewissermaßen am Wiener Landesmuseum, das halt nicht mehr so heißt, sondern sich einen schickeren Namen vor einigen Jahren gegeben hat. Und er ist dort seit 2005 Kurator und zuständig für die Sammlungsbereiche Arbeitswelt, Freizeit, Kultur, Sport und Mediengeschichte ab 1918. Ist das korrekt? Mhm. Ja. Tatsächlich ist Werner Michael Schwarz aber möglicherweise der beste Kenner einer der großen Experten für die, ich glaube, die Wiener Stadtgeschichte, kann man sagen, im frühen 20. Jahrhundert, nennen wir es mal so, oder? Mhm. Er hat Geschichte und Germanistik an den Unis in Graz und Wien studiert. In seiner Dissertation hat er sich mit den sogenannten anthropologischen Spektakeln im Wiener Prater beschäftigt, also den sogenannten Menschenschauen, also wo ganze afrikanische Dörfer, wie Sie wissen, nach Wien verlegt worden sind und zur Schau gestellt worden sind. Da sehen Sie also auch schon diesen so einen ganz spezifischen Zugang auch zur Wiener Stadtgeschichte gewissermaßen. Er hat sich dann in seiner Habilitationsschrift mit dem Verhältnis von Kino und Stadt, auch am Beispiel von Wien wiederum, beschäftigt, hat in diversen Zusammenhängen an unterschiedlichen Universitäten gelehrt und ist eben jetzt Kurator am Wien-Museum bereitet, und das kommt uns hier zugute, eine große Ausstellung über das Rote Wien vor, die im nächsten Jahr, du sagst vielleicht ein bisschen was dazu, am Wien-Museum stattfinden wird, weil auch das Rote Wien ja gewissermaßen dann ein Jubiläum feiert, das in Wien begangen werden will. Ich könnte jetzt eine ganze Liste von Ausstellungen vorlesen, die er in den letzten Jahren gemacht hat. Ganz spannende Themen darunter, die auch zu unterschiedlichen Dingen hier in Beziehung stehen. Also beispielsweise Romane Tane, Ausstellung über Orte der Roma 2015, eine große Ausstellung auch über den Mythos Galizien beispielsweise 2014, 15, aber auch über Stadtkultur in den 70er Jahren besetzt, Kampf um Freiräume seit den 70er Jahren, Angelo Soliman, ein Afrikaner in Wien und so weiter und so fort. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist und uns hier ein bisschen das Rote Wien näher bringst, das in Tirol ja doch tatsächlich sehr weit entfernt ist, wie immer. Ungefähr 3 Stunden, hast du gesagt, brauchst du zumindest, weil es, glaube ich, auch materialreich wird, wie das bei Museumsleuten so ist, wenn die gerade sammeln und Ausstellungen vorbereiten und dann auch viele Objekte und Material haben. Dann wie immer die Fragen der Studierenden und dann offene Diskussionen. Herzlich willkommen nochmal.
Ja, herzlichen Dank, Dirk. Danke fürs Kommen. Das Rote Wien 1919 bis 1934, ich werde schauen, wie sehr ich Sie damit überfordere ein bisschen, also quasi aus Innsbrucker Perspektive ist es vielleicht nicht alles ganz so nahe wie aus Wiener Perspektive. Hintergrund ist quasi auch diese Ausstellung, die kommt, ich werde Ihnen relativ viele Bilder zeigen, ich hoffe, das wird Ihren Geschmack treffen. Hintergrund ist, um es ganz einfach zu sagen, was ist das Rote Wien? Ich will es am Anfang ganz formalistisch definieren. Es geht um den Zeitraum 1919 bis 1934, also um den Zeitraum zwischen der ersten Gemeinderatswahl, also der ersten freien allgemeinen Wahl, an dem auch Frauen teilgenommen haben, auf dem auch alle Männer teilnehmen durften. Bis 1919 gab es in Wien das Kurienwahlrecht, das heißt die Sozialdemokratie, obwohl sie eigentlich schon davor die stimmenstärkste Partei war, war sehr stark unterrepräsentiert im Gemeinderat. Von 165 Mandaten 1912 hatten sie nur 10. Bei der Wahl 1919 erreichen sie 54% der Stimmen und sind damit und erreichen die absolute Mehrheit, die sie den ganzen Zeitraum bis 1934 dann auch halten können. 1934, Bürgerkrieg 1934, das ist eine Terminologie, die immer wieder in Diskussion ist, Februaraufstand, Bürgerkrieg. 1934 endet diese Geschichte des Roten Wien. Die Gemeindebauten werden zum Teil beschossen. Sie kennen vielleicht auch die Fotos vom Karl-Marx-Hof oder anderen zentralen Gebäuden. Hier sehen Sie den Karl-Marx-Hof im Vordergrund, der Seemann von Otto Hofner 1929. Das führt uns schon ein bisschen in die Thematik ein. Man kann sagen, das Rote Wien, ich habe also quasi im Untertitel die Ausstellung Sprechende Steine genannt. Das bezieht sich auf eine Rede, die Karl Seitz, der Bürgermeister im Roten Wien 1929 bei der Eröffnung des Karl-Marx-Hofes gehalten hat, wo er davon gesprochen hat, man kann es natürlich jetzt sagen, im Pathos der Zeit, dass die Steine später für uns, für das Rote Wien sprechen werden. Insofern pathetisch, gleichzeitig kann man sagen, auch ein bisschen prophetisch diese Begrifflichkeit, denn tatsächlich hat sich das Rote Wien vor allem mit seiner Architektur ganz massiv in die Stadt eingeschrieben. Also es sind ungefähr 400 zum Teil monumentale Gebäude in der Stadt geblieben. Das heißt, das Rote Wien ist architektonisch enorm, nach wie vor enorm repräsentiert. In anderen Bereichen des Gedächtnisses gibt es aber relativ dramatische Einschnitte, wie gerade jetzt auch unsere Vorbereitung der Ausstellung zeigt. Das heißt also, wenn man so will, das Innenleben des Roten Wien, das private Leben auch, die Anteilnahme der Bevölkerung ist wesentlich schlechter quasi überliefert, als wenn man so will, die Steine des Roten Wien. Was Sie hier sehen, im Bild ist ein Holzrelief von 1930. Es zeigt das Wohnbauprogramm der Gemeinde Wien. Ein wenig kann man hier veranschaulichen, also wie tief sich das Rote Wien quasi in die Stadtgestalt eingesenkt hat. Sie sehen überall diese weißen Flecken. Das sind die großen Gemeindebauanlagen, der Karl-Marx-Hof ganz im Norden und andere Gemeindebauten auch. Die roten Häuschen, die kleinen Häuschen sind die Siedlungsbauten im Roten Wien, auf das ich dann auch später zurückkommen möchte. Dieses Bild hat aber quasi noch eine Nebenbedeutung. Es verweist schon einmal auf das große Vermittlungsprogramm im Roten Wien. Es stammt aus dem Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum von Otto Neurath, auf den ich dann später noch zurückkommen möchte. Otto Neurath war maßgeblich daran beteiligt, das Rote Wien jetzt sowohl in der Stadt als auch international zu vermitteln mit sehr avancierten, zu dem Zeitpunkt hochprogressiven Vermittlungstechniken, also mit Visualisierungen. Und der zweite Aspekt dieses Reliefs ist, es ist nicht in Wien überliefert, es liegt in Amsterdam. Es liegt in Amsterdam deswegen, weil Otto Neurath 1934 nach Amsterdam emigriert ist und einen Teil seiner Sammlung mitnehmen konnte. Und das verweist schon auf den nächsten Punkt. Das hier ist eine Gipsstatuette der Bronzeskulptur Mutter oder Fürsorgende Mutter oder Mutterfürsorge, verweist zum einen auf das Fürsorgeprogramm des Roten Wien, auf das ich noch ein bisschen später zurückkommen werde, von Anton Hanak, also einem der wichtigsten Bildhauer des Roten Wien. Und diese Gipsstatuette befindet sich aber ebenfalls nicht in Wien, sondern sie befindet sich in Palo Alto in Kalifornien. Sie ist mit Julius Dandler, dem Stadtrat für Fürsorgepolitik, der eher zu den umstrittenen Figuren des Roten Wien gehört, in die USA mit emigriert. Das heißt, das Rote Wien ist nicht nur quasi in Wien repräsentiert, es ist in der Architektur repräsentiert, aber vieles vom Roten Wien wurde mit der Emigration 1934 oder dann auch 1938, wenn man so will, in alle Welt zerstreut. Ja, ich möchte Ihnen jetzt quasi als eine kleine atmosphärische Einstimmung, aber auch, weil dieser Filmausschnitt, den ich Ihnen jetzt zeigen möchte, die aus dem Film Die vom 17er Haus von Arthur Berger 1932, ein Wahlwerbefilm, ein abendfüllender Spielfilm, also einer der besonderen Eigenschaften auch des Roten Wien, dass also sehr viel in die Werbung, in die Propaganda investiert worden ist, aber ein vierminütiger Ausschnitt, der sich einerseits ein bisschen einstimmt atmosphärisch und andererseits kann man diesen Ausschnitt, glaube ich, auch als eine Art Verdichtung zumindest des Selbstbildes des Roten Wien begreifen. Ich hoffe, es funktioniert. Ganz kurz, um Sie noch mal einige Sequenzen dieses Films zu verstehen. Es ist ein abendfüllender, sehr didaktischer Spielfilm, der eine Parallelhandlung hat. Es spielt eigentlich im bürgerlichen Milieu, in einem christlich-sozialen Haushalt. Es ist eine vierköpfige Familie. Der Vater quasi ein christlich-sozialer Beamter in einem Ministerium mit Backenbart, sehr konservativ, der in einem Ministerium arbeitet und dort hauptsächlich für Einsparungen zuständig ist. Seine Frau, die so eine ganz karikiert wird als eine Frau, die hauptsächlich nur diesem Mann dient. Dann gibt es noch einen Sohn, der so als Tu-nicht-gut charakterisiert oder karikiert wird, der zu den Heimwehren wechselt. Und dann haben wir noch eine Tochter. Und da beginnt dann die Geschichte quasi ins Laufen zu kommen, nämlich über die Liebe, diese Tochter, die nicht genau weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll, begegnet einem Ingenieur des Roten Wien, der gerade mit einem Wohnbauprojekt beschäftigt ist. Also eine Liebesbeziehung entsteht, der Ingenieur überzeugt sie davon, etwas Sinnvolles im Leben zu machen, und zwar Fürsorgerin zu werden, Kindergärtnerin zu werden, eine Ausbildung zu machen. Und am Ende quasi gelingt es diesem Ingenieur, die ganze Familie, die christlich-sozial ist und bis also eben faschistisch orientiert ist, von den Leistungen des Roten Wien zu überzeugen. Was in diesem Film wirklich tatsächlich sehr schön vermittelt werden kann, sind die politische Programmatik. Sie sehen Schilder mit der Aufschrift Republik, Sie sehen Schilder mit der Aufschrift Sozialismus. Man kann in den Bildern sehr schön auch eine Kombination sehen, die Vorstellung von einer Gemeinschaft zwischen den Führungspersönlichkeiten des Roten Wien und dieser starken Massenbewegung. Und achten Sie vielleicht auf die Kindergartenszene. Auch ein wichtiger Hinweis quasi auf das Bildungsideal des Roten Wien, wo man ganz gut sehen kann, wo es um das Zusammenspiel geht von Individuum und Gemeinschaft. Dazu kommt noch quasi eine starke Ästhetisierung dieses Leistungsprogramms des Roten Wien, eine Ästhetisierung dieser Gemeindebauten auf der einen Seite, aber auch eine Ästhetisierung ein wenig im Stil der sowjetischen Montage, eine Ästhetisierung dieser Massenbewegung. Aber schauen wir mal hinein. Ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen eingestimmt auf das Rote Wien mit diesem Film. Man kann natürlich auch sagen, Illusion, 1932 steht das Rote Wien enorm unter Druck, eineinhalb Jahre später hat es quasi aufgehört zu existieren. Aber das gibt mir auch ganz gute Gelegenheit, Ihnen ein wenig über Zugänge zum Roten Wien zu erzählen. Also ich würde drei große Zugänge unterscheiden. Wenn man jetzt davon absieht, dass man das Rote Wien vielleicht auch ganz ablehnen kann oder kein Interesse daran haben kann, aber zumindest die Zugänge, die sich in gewisser Weise mit einer gewissen Form von Empathie mit dem Roten Wien beschäftigt haben, könnte man zunächst einmal hagiografisch nennen. Ein erster Zugang, das wäre ein wenig und der auch immer noch existiert, eine Fortschreibung dieser Bilder, die wir hier gesehen haben. Also ein Pochen auf die Leistungen des Roten Wien und vor allem ein Pochen darauf, dass das Rote Wien am Ende 1934 gewaltsam zerstört wird. Das wäre also quasi die eine relativ unkritische Perspektive. Seit den 1980er Jahren, vor allem dann auch in den 1990er Jahren, hat sich eine ganz andere Perspektive dazu gesellt. Man könnte sie die kritische Perspektive nennen, wo das Rote Wien, und das war sehr stark aus einer linken Perspektive heraus, wo das Rote Wien als gescheitert angesehen wurde, aufgrund seiner inneren Widersprüche, aufgrund dessen, dass das Rote Wien als ein Sozialismus in einer Stadt, als eine Illusion gesehen worden ist und von der Roten Wien vorgeworfen worden ist, dass es quasi auf seinem demokratischen Weg wesentlich zu wenig radikal gewesen sei. Aber es gibt auch eine Reihe anderer Kritikpunkte, die ich dann vielleicht im Zuge konkreter politischer Handlungsfälle des Roten Wien dann auch ansprechen werde. Man kann aber auch eine dritte Perspektive einnehmen, das wäre die, die ich reflexiv nennen würde, die jetzt auch für uns jetzt bei der Vorbereitung der Ausstellung ein bisschen leitend ist, wo man das Rote Wien noch einmal als Potenzial betrachten kann, wo man gerade auch in diesen Widersprüchen, in den heftigen Debatten innerhalb des Roten Wien ein Potenzial erkennen kann, einerseits in Richtung Demokratisierung, also das Rote Wien als großes Demokratisierungsprojekt, als Projekt der Teilhabe, kulturellen, sozialen, ökonomischen und vor allem politischen Teilhabe von Bevölkerungsgruppen, die lange Zeit von dieser Teilhabe ausgeschlossen gewesen sind. Man kann auch sagen, im Sinne von Gianni Vattimo, dem italienischen Philosophen eine Art schwaches Denken, und zwar nicht zu verwechseln mit Denkschwäche, sondern in einer Form von selbstreflexivem Denken, von auch experimentellem Denken, das sich im roten Wirt doch aus niederschlagt. Wir haben da nur drei Spannungsfelder, die in diese Richtung und auch mit Objekten ein bisschen vermitteln versuchen. Hier, das sehen Sie ein Foto vom internationalen sozialistischen Jugendtreffen 1931, ein ganz seltenes Privatfoto, das wir zumindest ein wenig da interpretieren, wenn es um die Frage der Dynamik zwischen den Massen unter Anführungszeichen und den Führungsschichten des Roten Wien, denn in der Kritik des Roten Wien wurde auch immer wieder gesagt, das Rote Wien ist ein Projekt der Spätaufklärung, ein autoritäres, fürsorgerisches, wohlfahrtsstaatliches Programm, das quasi sich gegenüber den Menschen des Roten Wien, gegenüber seinen Anhängern autoritär verhalten hat. Dieses Bild könnte man ein bisschen anders lesen. Man könnte vielleicht Momente von Emanzipation, von Teilhabe, von Emotionen an diesem Bild mitbekommen. Der schlechte Zustand ist also quasi, man hat fast den Eindruck, es taucht im Hintergrund schon der Brand auf, also auch schon. Insofern kann man es ganz schön davor schließen, was Sie hier aber sehen im Hintergrund, ist nur etwas, was bei privaten Fotos oft der Fall ist, dass sie schlecht gelagert wurden und Schimmelflecken und sonstige Beschädigungen aufweisen. Ein anderes Bild, das uns vielleicht auch ein bisschen näher ans Rote Wien oder auch zu Fragestellungen, die uns heute interessieren, führen Sie die Geschlechterverhältnisse im Roten Wien, die sehr intensiv debattiert worden sind, wo es eine sehr große Bandbreite gibt von, man könnte sagen, bevölkerungspolitischen, biopolitischen Überlegungen bis hin eben zu Fragen der Partnerschaftlichkeit, einer neuen Partnerschaftlichkeit, der Verantwortung der Männer, auch für die Kindererziehung etc., bis hin natürlich auch zu Fragen der ganz grundlegenden Selbstständigkeit der Frau. Das ist 1932, nicht zufällig 1932, entsteht so ein vergleichsweise progressives Plakat. Die Frau sehen Sie auf der rechten Seite, das ist eigentlich jene Seite in der Plakatkunst, die immer die bevorzugte ist. Das ist das, wo wir normalerweise hinschauen. Also quasi in diesem Plakat ist hauptsächlich die Frau im Fokus. Reflektiert auch an den Umständen des Roten Wien, dass es zunächst eigentlich eher von Männern getragen worden ist, auch bei den Wählerstimmen, aber gegen Ende des Roten Wien hauptsächlich von Frauen getragen worden ist. Also man kann in der Zwischenkriegszeit Männer- und Frauenstimmen genau auswerten, weil damals unterschiedlich farbige Wahlkuverts ausgegeben worden sind. Deswegen weiß man, wie die beiden Geschlechter abgestimmt haben. Und am Ende des Roten Wien steht es ungefähr 60% der Stimmen des Roten Wien kommen von Frauen, 40% aber dann nur noch von Männern. Oder auch ein drittes Spannungsfeld des Roten Wien. Es gelingt im Roten Wien, so etwas wie bürgerlich progressive Intellektuelle, zumindest zeitweise immer wieder an das Rote Wien zu binden oder innerhalb des Roten Wien Bündnisse mit bürgerlich progressiven Intellektuellen zu schaffen. Das ist eine Kundgebung des geistigen Wien 1927, hat damals eigentlich wie eine Bombe eingeschlagen, auch in der bürgerlichen Öffentlichkeit, weil sich damals namhafte bürgerliche Intellektuelle, Wissenschaftler, Künstler für das Rote Wien ausgesprochen haben. Und das ist ein sehr interessanter Text, den ich jetzt natürlich jetzt nicht ganz lesen kann, aber zunächst einmal geht es um die Behauptung der Unabhängigkeit des Denkens und auch vor allem das Primat des Denkens vor dem politischen Handeln. Darüber werden in diesem Text die Leistungen des Roten Wien anerkannt. Und zu den Unterzeichnern dieses Manifests gehörten unter anderem Sigmund Freud in einem sehr spannungsreichen Verhältnis zum Roten Wien. Die Psychoanalyse und das Rote Wien und seine Bildungsideale haben sehr wenig Schnittflächen miteinander gehabt. Franz Werfel, Alma Mahler Werfel, taucht ja auf, eine Reihe namhafter Schauspieler etc. Also ein faszinierendes Dokument, das am 20. April 1927 veröffentlicht worden ist. Ja, das Rote Wien fällt aber nicht vom Himmel, könnte man sagen. Das Rote Wien beginnt natürlich davor. Es beginnt in einer Phase einer sehr starken Sozialdemokratie vor 1914. Die österreichische Sozialdemokratie gehörte damals neben der deutschen Sozialdemokratie zu den stärksten Sozialdemokratien Europas. Eine zentrale Figur ist Viktor Adler. Hier sehen Sie eine Gipsbüste, das ist das Modell des Republiksdenkmals am Wiener Ring, das in den Sammlungen des Wiener Museums liegt. Viktor Adler war Arzt, Armenarzt, kann man sagen, auch Sozialreporter, Aufdecker schockierender Zustände, unter anderem in den Wienerberger Ziegelmärkten, aber Gründer der Zeitschrift Die Gleichheit, später der Arbeiterzeitung. Robert Miesig, der Politikbeobachter, attestiert ihm eine Art ärztliche Ethik, also kein Ideologe, sondern in erster Linie ein Philanthrop, der aus der, man könnte sagen, eher humanistischen Tradition kommt, aber trotzdem dem es gelingt, die Partei zu einigen und der eine Art Ikone wird, also Viktor Adler, vielleicht ist das heute nicht mehr so, aber wahrscheinlich bis vor einigen Jahrzehnten, zuerst in Wien hat man dieses spezifische Gesicht sofort wiedererkannt mit dem schönen Bart. Was kann ich auch zum Roten Wien davor sagen, also dazu ist zur Sozialdemokratie, diese Einigung. Ein Spezifikum der Sozialdemokratie ist von Anfang an ein ganz hohes Bildungsideal. Es geht, man könnte sagen, um es vielleicht ganz modern auszudrücken, um Empowerment, es geht um Ermächtigung auch der Arbeiterschaft, um die Herausbildung einer Arbeiterkultur, also die Arbeiter überhaupt erst einmal quasi in die Lage zu versetzen, ihre eigene Klassenlage zu erkennen. Also insofern kommt das Rote Wien sehr stark aus Bildungstraditionen, auf die ich dann später noch einmal hinweisen möchte. Es geht um den Aufbau einer Massenbasis. Es werden viele Vereine gegründet, schon vor 1914, viele, die Sie heute noch kennen. ARBO, also dieser Arbeiterratverbund, wie er ursprünglich heißt, spätes 19. Jahrhundert, die Naturfreunde, also lauter Vereine, die quasi so im Gegenzug zu bürgerlichen Vereinen gegründet werden, um so quasi eine eigenständige, von der bürgerlichen Kultur abgeschottete oder vielleicht ist das Begriff abgeschottet falsch, aber eine Art Gegenkultur oder auch die Kehrerfreunde werden gegründet. Also es entsteht eine große Massenbasis, aber dieses Wien von 1914, dieses sozialdemokratische Wien oder Österreich, also Wien ist immer der Gravitationspunkt der Sozialdemokratie in Österreich, baut hauptsächlich auf außerparlamentarische Opposition. Also, aufgrund des Zensuswahlrechts ist ja die Sozialdemokratie lange Zeit schwer benachteiligt. Das heißt also, und das ist für das Rote Wien und das Verständnis des Roten Wien später wahrscheinlich von großer Bedeutung. Es geht um außerparlamentarische Opposition, also um Formen der publizistischen Agitation. Es geht um die Straße, ja, um große Massendemonstrationen schon vor 1914. Also ich habe hier ein Foto des Vorwärtsgebäudes. Wenn wer Wien kennt, an der rechten Wienseite ist dieses Gebäude. Das führt auch mit einigen Nebenbedeutungen an schon zum Roten Wien. Und Architekt war Hubert Gessner. Hubert Gessner ist dann einer der maßgeblichen Architekten der monumentalen Architektur des Roten Wien. Sie sehen hier schon quasi auch am Fassadenschmuck. Das Gebäude wurde 1910 eröffnet, hatte damals die Parteizentrale beherbergt, aber vor allem war es eine große Verlagsanstalt und Drucker- und Druckereiwerkstätte, weil das Rote Wien in seiner Agitation in erster Linie zu diesem Zeitpunkt noch auf Druckwerke gesetzt hat und auf Überzeugungskraft. Aber die beiden Figuren, Hanak, man sieht schon ein bisschen was von der Ästhetik des Roten Wien, und die Uhr ist natürlich auch sehr symbolisch zu verstehen, also quasi die Uhr, die für das Rote Wien, also für die kommende sozialistische Gesellschaft schlägt. Aber auch hier ein recht schönes Objekt, ein, kann man sagen, kleiner Fond der letzten Zeit. Was Sie hier sehen, ist ein sehr prunkvoll ausgeführter, mit Perlmuttknöpfen besetzter Stuhl. Er wurde entworfen von Otto Wagner. Otto Wagner gehört zu den großen modernen Architekten des Roten Wien, nicht des Roten Wien, sondern des bürgerlichen Wien. Also wenn Sie die Stadtbahnstation in Wien kennen, die Kirche am Steinhof kennen, also in Gold oder eine ganz neue Art, auch der Ornamentik, auf die jetzt vielleicht nicht näher einige, aber das hat das für Karl Lueger gemacht, für den christlich-sozialen Bürgermeister, wenn man so will, auch das Hassobjekt der Sozialdemokraten vor 1914. Aber in diesem Sessel hat sich ein kleines Geheimnis befunden, eine Flaschenpost, kann man sagen, aus der Vergangenheit. Und zwar folgendes, das hat man erst heuer bei der Renovierung dieses Sessels entdeckt, und zwar hat sich hier auf der Rückseite der Lehne eine Aufschrift befunden. Und zwar hat ein gewisser Paul Kotziol, den wir bislang noch nicht näher kennenlernen, oder über den es keine näheren Nachrichten gibt, aber er hat unterschrieben als Sozialdemokrat und in Klammer Lump. Und der Text ist folgendermaßen eingefügt: in dieser Zeit, in der der Bürgermeister die organisierte Arbeiterschaft von Wien in unflätigster Weise beschimpfte, in denen er sich im Reichstag Lumpen nannte. Hintergrund ist, dass Karl Lueger, dass für Karl Lueger große Geburtstagsfeierlichkeiten zum 60. Geburtstag ausgerichtet werden sollten. Das hat die Sozialdemokratie damals zum Anlass genommen, große Massendemonstrationen für denselben Tag anzukündigen. Dann wurde die Geburtstagsfeier abgesagt und Lueger hat quasi im Reichstag die Sozialdemokraten Lumpen genannt. Und dieser Tischler oder Tischlergeselle, wir wissen nicht viel über ihn, hat dann diesen Sessel, auf dem der Bürgermeister dann die nächsten Jahre gesessen ist, mit dieser dieser Botschaft ausgestattet. Also Sie können sich vorstellen, in der Roten Wiener Ausstellung wird das Ganze jetzt umgedreht sein, der Sessel wird in den Hintergrund rücken und eher diese Aufschrift noch einmal zutage treten. Vielleicht noch ein paar wenige Worte zum Austromarxismus, wenn man so will. Die Theorie der Sozialdemokratie und damit auch die Theorie des Roten Wien, die vielleicht sich manchmal auch ein bisschen bizarr anfühlt. Also Viktor Adler ist der Einige der Sozialdemokratie, gilt als relativ theorieavers, obwohl er mit wichtigen Marxisten seiner Zeit eng befreundet war, unter anderem mit Engels und so weiter, aber dennoch sehr viel stärker einer philanthropischen Tradition verbunden war. Otto Bauer, wenn man so will, sein Ziehsohn, der später auch stellvertretender Parteivorsitzender der Sozialdemokratie ist, formuliert am stärksten dieses austromarxistische Programm, geprägt hat den Begriff ein Engländer in den 1910er Jahren, also als eine Spezifik der österreichischen Sozialdemokratie. Und das, was auffällt, ist ein sehr streng demokratisches Programm, das heißt also eine Revolution, die aber nur auf der Basis eines demokratischen Votos zustande kommen, also eine Revolution ohne Gewalt, also keine Übernahme der Macht ohne demokratische Legitimation. Auch wieder hier der ganz starke Aspekt von Bildungs- und Kulturarbeit, also wieder auch die starke Überlegung, dass zunächst einmal die Arbeiterschaft überhaupt einmal ihrer Klassenlage bewusst gemacht werden muss, dass sie überhaupt erst ermächtigt wird, später einmal, wenn diese sozialistische Revolution dann auch gewonnen ist, auch tatsächlich die Macht auszuüben. Also zunächst einmal bürgerliche Techniken sich anzueignen und dann daraus eine sozialistische Gesellschaft zu gründen. Und es wird ja wieder als ein dritter Weg eingeordnet zwischen Reformismus, also die Idee, den Kapitalismus zu reformieren, wie das stark von der deutschen Sozialdemokratie forciert worden ist, und dem Bolschewismus, also dem sowjetischen Modell, also einer Kaderpartei, die quasi nicht auf demokratisch legitimierte Weise die Macht übernimmt. Und das österreichische Beispiel oder Otto Bauers Vision, die auch heute oft eher als illusionär bezeichnet wird, also Ernst Hanisch etwa hat eine Biografie geschrieben, Otto Bauer, der Illusionist, hat er versucht, diesen Bolschewismus, also quasi diesen dritten Weg zu gehen. Stichwort Bolschewismus, vielleicht noch kurz Sowjetunion. Das Rote Wien hat ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Sowjetunion. Auf der einen Seite gibt es eine gewisse Anerkennung der Aufbauleistungen der Sowjetunion. Es gibt auch viele Reisen. Es gibt auch, die Sowjetunion wird ja auch, wie wir wissen, für Sozialdemokraten nach 1934 zum Emigrationsort. Für viele aber sehr, sehr fatal, weil viele dann den stalinistischen Säuberungen zum Opfer fallen. Auf der anderen Seite gibt es auch eine starke Kritik, vor allem an der Gewalt, am Terror, also an der Durchsetzung des Sozialismus mit der Gewalt. Und es gibt aber, und das ist vielleicht eher bei uns anekdotische umzuwenden, es gibt sehr enge Beziehungen zwischen der österreichischen Sozialdemokratie und der russischen Sozialdemokratie vor 1917. Also unter anderem hält sich ja Trotzki 6 Jahre lang in Wien auf und ist sehr eng befreundet mit dieser zweiten Garde auch der österreichischen Austromarxisten, mit Otto Bauer, Karl Renner etc. Kennt also die österreichische Sozialdemokratie sehr genau, ist auch 1911 hier in Innsbruck auf einem Parteitag und hält hier ein Referat über Sozialismus und Terror. Man kann auch sagen, um jetzt vielleicht das anekdotisch ein bisschen voranzutreiben, die österreichischen Sozialdemokraten sind zumindest indirekt wahrscheinlich sehr maßgeblich daran beteiligt, dass die russische Revolution in der Form, wie sie stattgefunden hat, auch wirklich stattfinden konnte. Denn 1914 hält sich Trotzki in Wien auf und es gelingt dann eigentlich nur Viktor Adler bei den Behörden so starken Druck zu machen, dass Trotzki noch gerade schon nachdem der Krieg ausgebrochen ist, als feindlicher Ausländer in die Schweiz emigrieren darf. Aber noch viel dramatischer greift Viktor Adler bei der Rettung von Lenin ein. Lenin hält sich zu dem Zeitpunkt 1914 bei Kriegsausbruch in Galizien auf, also im Österreich, also ganz an der russischen Grenze, an der Front eigentlich, ist auch schon quasi im Fokus der Militärbehörden. Man weiß, dass damals nicht sehr zimperlich umgegangen worden ist mit feindlichen Ausländern und es gelingt auch damals Viktor Adler mit seinen Kontakten zur Bürokratie und in höchste Staatsämter hinein Lenin zur Emigration zu bringen. Das vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis darauf, dass die Sozialdemokratie vor 1914 in Österreich eine sehr eigenwillige Rolle gerät. Auf der einen Seite das Ziel des Sozialismus, auf der anderen Seite hat sie aber eine systemstabilisierende Rolle bekommen. Man nennt sie auch KK, Sozialdemokratie. Das hängt auch damit zusammen, dass sie im Gegensatz zu nationalistischen Parteien 1999 im Brunner Parteitag so etwas wie einen Nationalitätenbund des Staat für Österreich entwirft, das Programm. Das heißt, sie ist eigentlich die einzige starke Kraft, die an der Monarchie festhält. Also auch eines dieser vielen, wenn man so will, Widersprüche, die die Sozialdemokratie begleiten. Ja, aber können wir jetzt ein bisschen vielleicht vor zum Roten Wurm im engeren Sinn, in die unmittelbaren Voraussetzungen des Roten Wurm, die man vielleicht so hören könnte. Auf der einen Seite der Krieg, der Erste Weltkrieg spielt eine zentrale Rolle für die Frage, wie das Rote Wien nach 1919 Politik betreibt. Sie werden wahrscheinlich wissen, dass Wien im Ersten Weltkrieg extrem verelendet ist, sehr unter einer enormen Hungerkrise, einer enormen Wohnungskrise gelitten hat. Das hat sehr viel natürlich damit zu tun, dass Versorgungslieferungen nicht mehr eingetroffen sind in der Stadt, hat sehr viel zu tun mit der Kriegslogistik, weil sich Wien vielleicht ein bisschen vergegenwärtigen, Wien von 1918 oder eigentlich in der gesamten Monarchie war das Eisenbahnnetz komplett auf Wien ausgerichtet. Das heißt, alle Truppenverschiebungen in der Monarchie, alle militärischen, logistischen Unternehmungen mussten damals bei Eisenbahn über Wien laufen. Das heißt, das logistische System war komplett überfordert und das war nicht nur, und dadurch ist auch die Versorgungslage der Bevölkerung enorm unter Druck geraten. Das zweite Umstand ist, dass Wien sehr schnell zu einem wichtigen Flüchtlingsort geworden ist. Also man weiß nicht genau, wie viele Leute, aber ungefähr 200.000 Menschen sind damals nach Wien geflüchtet, hauptsächlich aus Galizien. Und das ist noch eine zentrale Geschichte. Es waren hauptsächlich, also nicht nur, aber unter anderem auch viele Juden, was dann auch während des Krieges eine Explosion auch des Antisemitismus bedeutet hat. Das ist quasi eine wichtige Grundlage des Roten Wien, also diese unmittelbare, sehr dramatische Versorgungslage. Ich habe Ihnen da nur ein sehr wichtiges Werk irgendwie dargestellt, das nicht jetzt generell für alles steht, aber Bruno Frey hat hier in den Jahren 1917 bis 1919 Sozialreportagen gemacht zum Elend Wiens, hat sich sehr stark konzentriert auf die jüdische Bevölkerung, auf die nach Wien emigrierte jüdische Bevölkerung konzentriert, dort das Elend vermittelt, was seiner Arbeit besonders auffällt, ist, dass er zum ersten Mal Fotografie einsetzt, also nicht nur zur Darstellung, sondern in erster Linie Fotografie einsetzt, um mit dieser Fotografie auch Hilfsprogramme in Gang zu setzen, um also quasi auch international auf die Notlage in Wien aufmerksam zu machen. Interessant an diesen Geschichten ist, also das eine Foto rechts können Sie sehen, also ein Elendsquartier, eine unerblühte Wohnung eines nach Wien geflüchteten Kantors, Josef Schrober. Also einerseits wissen wir auch, wer die Personen sind, was an seiner Fotografie interessant ist, aber später in seiner Autobiografie, schon lange in den 1960er, 70er Jahren, will er sich dann relativ stark distanzieren von diesen Fotos, nennt sie dann nur noch Elendsbilder und sagt, die Fotos sind zwar geeignet dafür, Schockwirkungen auszulösen, sie sind aber nicht in der Lage, so etwas wie so Zusammenhänge herzustellen. Das sage ich jetzt deswegen auch ganz stark dazu, weil aus dieser Frage dann, wie kann man soziale Zusammenhänge, politische Zusammenhänge vermitteln, und zwar mit neuartigen Methoden, die heute eine sehr zentrale Rolle spielt. Also man kann sagen, zunächst einmal sehr komplizierte Verhältnisse, also eine Auflösung, wenn man so will, Krieg der Kriegsordnung nach 1918. Sie kennen das mit den Soldaten- und Arbeiterräten. Die Sozialdemokratie erweist sich eigentlich in dieser Phase als eine systemstabilisierende Kraft wieder einmal, schon wie vor 1914, als KK-Sozialdemokratie, könnte man sagen, wird sie wieder systemstabilisierend. Man würde das auch immer wieder vorwerfen, dass sie damals 1918 quasi den Bürgerlichen die Haut gerettet hat. Ja, was auch noch eine wichtige Grundlage ist für das Programm des Roten Wien, ist tatsächlich aber auch immer die Politik Lueges, der Christlichsozialen von 1914, also keineswegs eine sozialpolitisch interessante Bewegung, was aber das Luegesche Wien gemacht hat, ist ein sehr avanciertes Kommunalisierungsprogramm. Also unter Luege wurden damals die wichtigsten Versorgungs-, Entsorgungsbetriebe, aber auch die ganzen Massentransportmittel kommunalisiert, quasi in städtischen Besitz genommen, damals nicht als sozialpolitische Maßnahme, sondern als finanzpolitische Maßnahme. Man wollte also quasi die Einkommen, die diese Unternehmen erzielt haben, quasi in städtische Budget bringen. Aber für das Rote Wien spielt das eine ziemlich große Rolle, weil sie damit automatisch auch einen Zugriff haben auf wichtige Versorgungsbetriebe, etwa zum Beispiel auf Tarifpolitik bei den Verkehrsmitteln etc. Also das ist eine zentrale Grundlage für das sozialpolitische Programm des Roten Wien. Ja, fangen wir mit einem wichtigen Punkt an, der Steuerpolitik, die eigentlich auch immer auch zeitgenössisch als das vielleicht revolutionärste, unter Anführungszeichen, des Roten Wien gesehen wird. Sie ist assoziiert mit Hugo Breitner, der ursprünglich aus einer Bank kommt und als Manager. Auch das ist nicht untypisch fürs Rote Wien, dass quasi Spitzenfunktionäre des Roten Wien eigentlich nicht so sehr aus der sozialdemokratischen Basis kommen, sondern eigentlich angeworbene bürgerliche Fachkräfte sind, und zu denen zählt auch Hugo Breitner. Zu seiner Steuerpolitik ist zu sagen, die dann auch diese Wohnbaupolitik, die auch die Fürsorgepolitik mitfinanzieren kann. Also Luxussteuern versus Massensteuern. Es werden viele Steuern eingeführt auf, sagen wir, Sekt. Sie kennen die berühmte Geschichte der Sektsteuer. Auch die war vor, glaube ich, einigen Jahren. Die wird im Roten Wien eingeführt. Auf Pferderennen, Boxkämpfe, Profisport, Kino. Also der Luxusbegriff ist ziemlich weit ausgedehnt zu dem Zeitpunkt. Also wesentlich weiter, als wir ihn wahrscheinlich definieren würden. Lachlokale etc. Der zweite Punkt ist die Wohnbausteuer. Es gab eher Steuern auf Wohnungen auch davor, aber was neu eingeführt ist, ist eine sehr stark progressive Steuer. Das heißt, also wenige tatsächlich Reiche zahlen einen unendlich größeren Beitrag als die Masse. Und die dritte große Innovation ist die Fürsorgeabgabe, steht hier auf fremde Arbeitskräfte. Das heißt, wer Arbeitskräfte beschäftigt hat in seinem Betrieb, muss eine bestimmte Abgabe zahlen. Breitner zählte dann auch zu den wichtigsten Figuren des Roten Wien, war auch in der Publizistik sehr zentral, wurde auch immer wieder mit seinen Steuern als Plakatsujet gewählt. Also in Roten Wien natürlich immer die Breitner Steuern als Grund für, um die Sozialdemokratie zu wählen. Im bürgerlichen Lager war er eigentlich sowas wie die zentrale Hassfigur des Roten Wien. Man kann hier ganz, ganz schön sehen, vielleicht können Sie es lesen, genau. Also Rothschild, auch das eine Nebenbemerkung zu machen im Roten Wien zur Frage des Antisemitismus. Also wenn es im Roten Wien um Kapitalisten ging oder darum ging, Kapitalisten zu karikieren, dann haben sie sich in der Regel auf antisemitische Stereotypen bezogen. Also das ist eine Geschichte, die im Roten Wien durchaus also einfach nicht wegzuleugnen ist. Also hier wird immer wieder Rothschild herausgezogen. Also Rothschild zahlt einen unglaublich großen Beitrag im Vergleich zu den vielen Kleinwohnungen, die im Roten Wien gebaut worden sind. Aber komme ich schon zur Wohnungspolitik, also nur ein bisschen den Abriss vielleicht in der nächsten halben Stunde zu geben. Es geht um die großen politischen Handlungsfelder des Roten Wien, also Wohnungspolitik, Fürsorgepolitik, also Sozialpolitik könnte man sagen, Schulpolitik, und Kulturpolitik. In der Wohnungspolitik, die er tatsächlich jetzt am meisten hinterlassen hat im Roten Wien oder das Wien, oder das Wien heute noch so stark prägt. Die Themen dieser Wohnungspolitik sind Siedlung und versus Volkswohnhaus. Was das genau ist, werde ich Ihnen gleich erzählen. Es geht, wenn man so Schlagworte sagt, es geht um Licht, Luft, Grün, immer um eine Absetzung gegenüber der Zeit davor, gegen das Massenelend, Wohnungselend in Wien der Zeit von 1914. Von 1914 gab es durchaus eine sehr rege Wohnbautätigkeit, die aber der starken Zuwanderung nicht nachgekommen ist. Sie kennen die Geschichten von den Bettgehern, Sie kennen die Geschichten von den überbelegten Wohnungen etc. Also Wien stellt sich da auch als einer der hochverdichtetsten Städte damals, der Großstädte der Welt. Also es gibt in Wien dann viele Beispiele, wo bis zu 85, also es war vom Gesetz her erlaubt, bis zu 85% eines Grundstücks zu verbauen. Also Licht, Luft, Grün, also als Schlagworte, dann ein sehr wichtiges Schlagwort, Hof versus Basena, das ist schon eine bautypologische Frage, also die Anlage dieser monumentalen Gemeindebauanlagen in Hofanlagen, warum das wichtig war, werde ich versuchen gleich zu erklären. Privat-öffentlich spielt dabei eine Rolle, Familie, Gemeinschaft, also immer die Frage, wie verhält sich das Individuum zur Gemeinschaft, wie verhält sich dann auch quasi im Wohnen die Familie zur Gemeinschaft, aber es geht bisher zu sehr heftig debattierten und hochpolitisierten Fragen, Wohnküche, Arbeitsküche, Gemeinschaftsküche. Aber zunächst fängt das Ganze eigentlich, könnte man sagen, sehr irritierend an und ist gar nicht im Fokus des Roten Wien zunächst. Es fängt mit einer Art Wohnungspolitik von unten an. Und zwar während des Krieges, aufgrund dieser dramatischen Ernährungssituation, haben viele Leute begonnen und wurden auch ermuntert von den Behörden, Grundstücke quasi in Pacht zu nehmen, sich so quasi eine Großstadt, sich selbst zu versorgen, etwas, was bis dahin natürlich ein ganz unglaublicher Vorgang ist, dass die Großstädter plötzlich zu Gemüseanbauern werden. Es werden die Kinder dazu ermuntert, Kriegsgemüsegärten anzulegen. Also es beginnt so etwas wie eine Wohnungspolitik von unten. Die Leute fangen dann an, in diesen Gärten zu wohnen, sich Bretterhütten dort zu erstellen, also wirklich sogenannte Bretteldörfer, die dann, vielleicht kennen Sie den Begriff noch, in der Wehrgeschichte wieder eine große Rolle spielen. Und das Rote Wehr beginnt dann diese Aneignung von unten, wo es auch viele Besetzungen gibt, halblegale Aneignungen auf Gemeindegut, auf ehemals kaiserlichen Gründen oder auch auf kirchlichen Gründen. Wir haben quasi Siedlungen angelegt. Das ist hier quasi die Siedlung der Hofingergasse. Das Bild habe ich schon bewusst auch ausgewählt. Sie werden wahrscheinlich dieselbe Assoziation haben zu mir, ja, dass man die Männer, die man hier sieht, eigentlich wahrscheinlich kurz davor noch im Schützengraben gesehen hat, eine Ehrengrube ausheben. Das ist auch ganz sicher ganz bewusst genommen worden, dieses Bild, um diesen Wechsel zu vermitteln. Es gibt auch irgendwie eine Friedensstadt, ein deutscher Autor, ein gewisser Hans Kampfmeier, der nach Wien geholt worden ist, ein Siedlungsexperte, hat ein Buch geschrieben, und deswegen wurde auch noch nach Wien geholt, die Friedensstadt, also was kann neu sein? Also nur so, wie sich den Krieg vergegenwärtigen, wenn es ums Rote Wien geht, wie kann eine neue Welt ausschauen, wie kann man leben, wie soll man leben, wie ist es richtig zu leben, wie kann man quasi ein neues Leben aufbauen. Deswegen auch immer wieder im Roten Wien der Begriff das neue Wien, das oft synonym verwendet worden ist zum Roten Wien. Also anfänglich wurde auch eher das neue Wien verwendet und erst im Laufe der Zeit auch ein wenig Reflex der politischen Konfrontation wird immer öfter vom Roten Wien die Rede sein. Also quasi hier ein Siedlungsbau oder es wird auch immer wieder betont in der Literatur, ein sehr starker Anteil von Frauen, die direkt mitgearbeitet haben, organisiert war. Das wurde genossenschaftlich organisiert, das heißt, es wurden Pachtgründe dann abgegeben. Die Leute haben selbst ihre Häuser gebaut, zumindest mussten sie entweder Geld bezahlen, was die wenigsten konnten, dann anstelle dessen mussten sie arbeiten. Also 2000 Arbeitsstunden war in der Regel notwendig, um ein kleines Siedlungshaus zu bekommen. Das war in ungefähr... Oder hier sehen Sie auch quasi die kleine Tierhaltung spielt in diesen Siedlungsbewegungen eine sehr zentrale Rolle. Siedlung Freihof Kagran, also auch eine große Siedlung jenseits der Donau, und vielleicht auch das Bild, das Sie rechts sehen, ist nicht unbedeutend, weil es relativ typisch ist in der Ästhetik, in der fotografischen Ästhetik in Roten Wien, ein bisschen angelehnt an die romantische Malerei des 19. Jahrhunderts, Caspar David Friedrich etc. Man wird quasi über einen Betrachter ins Bild hineingeholt, um so quasi die Erhabenheit der neuen Schöpfungen, der Architektur, des neuen Lebens also auch mitzubekommen. Also hier dieser vertraute Blick in die Zukunft, wahrscheinlich ins Licht. Das Licht spielt immer eine zentrale Rolle in der Fotografie im Roten Wien. Also quasi, wie kann man versuchen, dieses neue Leben, diese Emphase an diesem neuen Leben auch visuell zu vermitteln. Hier sehen Sie einen kleinen Plan, also über diese ungefähr 50 Siedlungen, die damals in Wien entstanden sind in den 1920er Jahren, also sehr peripher angelegt. Es gab natürlich große Probleme mit der Infrastruktur. In der Regel gab es keine verkehrstechnischen Erschließungen, aber offensichtlich ein großes Engagement und eine große Anteilnahme. Diese Siedlerbewegung hatte tatsächlich Massencharakter. Es gab Demonstrationen in Wien, um diese Siedlungsbewegung zu unterstützen, mit mehreren hunderttausend Besuchern. Und was vor allem die Siedlungsbewegung geschafft hat, und das ist tatsächlich auch ein interessanter Aspekt, auf den ich vorher schon ein bisschen hingewiesen habe, diese Bündnisse mit progressiven Intellektuellen im Roten Wien, unter anderem Adolf Loos. Adolf Loos gilt immer als einer der großen Modernisten in der Architektur. Sie kennen vielleicht das Looshaus am Michaelerplatz, also eben das damals große Irritationen ausgelöst hat, wegen seiner glatten Fassade, wegen seinem Flachdach im Hinterhof etc. Also Adolf Loos, ein großer Polemiker, ein großer Architekturkritiker, ständig auch im Clinch mit seinen zeitgenössischen Kollegen, sehr geschätzt worden von Karl Kraus. Aber Adolf Loos schließt sich dieser Siedlerbewegung an. Ja, und es gibt von Schütte-Lihotzky, die Sie vielleicht kennen von der Frankfurter Küche, dann den Satz: Adolf Loos hat zum ersten Mal in seinem Leben, der sonst eher ein bürgerlicher Dandy ist, sehr stark orientiert an London, an England, also an ganz anderen bürgerlichen Lebensformen, dass er eben das erste Mal so politisiert wurde in der Siedlerbewegung. Und er sagt dann, große Architekten, damit meint er natürlich sich selbst, bauen kleine Häuser. Und das ist das Vergebnis, also quasi er fängt an, quasi Innovationen zu entwickeln, wie ein Haus mit einer Mauer. Ich kann es Ihnen vielleicht jetzt nicht sofort erklären, aber es geht darum, dass man hier eine Reihenhaussiedlung baut. Es hat nur eine Mauer, man legt einen Balken drüber und dann kommt schon das nächste Haus. Und die Seitenwände werden quasi nicht stabil errichtet, sondern sie werden quasi in diese Architektur eingehängt. Die Siedlung am Heuberg, Sie sehen auch, wie peripher das zu diesem Zeitpunkt ist. Es werden wirklich sehr entlegene Gründe erschlossen, die zuerst nicht in der Stadt direkt sind, sondern wirklich also am Rand der Stadt entstehen, wo Adolf Loos mitgebaut hat. Ein zweites Beispiel, Sie werden eben die erwähnte Schütte-Lihotzky wahrscheinlich mit der Frankfurter Küche assoziieren. Man könnte auch sagen, Schütte-Lihotzky beginnt, also sie ist ja Wienerin, sie beginnt auch in Wien, sie ist eine Schülerin von Strunert, also auch ein Vergleichsweise auch einen progressiven Architekten schon in der Zeit von 1914. Schüdlowatzki entwickelt das, was man wahrscheinlich die Frankfurter Küche nennt, eigentlich zunächst in Wien, und zwar für diese Wiener Siedler und Siedlerinnen. Was Sie links sehen im Bild, ist ein Musterhaus, und dieses Musterhaus stand nirgends anderswo als auf dem Rathausplatz. 1923 gab es eine wirklich enorm große Siedlerbewegung-Ausstellung, wo Musterhäuser von namhaften Architekten eins zu eins nachgebaut worden sind. Also man kann sich wahrscheinlich den Wechsel von der Kaiserstadt zum Roten Wien vielleicht nicht besser vorstellen als bei dieser Ausstellung 1923, wo das ganze Rathaus mit Pflanzen, Kleintieren, Hasen, wie auch immer, vorgefüllt gewesen ist und diese Siedlerbewegung einen großen Anklang gefunden hat. Sie sehen rechts unten ein sehr, würde ich sagen, faszinierendes Objekt von Schütte Lihotzky, also von Schütte damals noch, also Lihotzky und noch nicht Schütte. Die sogenannte Spülküche, das ist eine Konstruktion aus Gussbeton, die sie quasi in Serienproduktion bringen wollte, um quasi für die Siedlerhäuser, die sehr klein waren, die sehr billig errichtet werden mussten, so etwas wie ein Musterexemplar zu entwickeln, wurde damals eins zu eins in diesem Musterhaus, das Sie links sehen, auch ausgestellt. Und diese Spülküche ist insofern ganz interessant, weil sie auf der einen Seite eben quasi so ein Übergangsraum im Siedlerhaus war. Also auf der einen Seite die Wohnküche, die Sie oben sehen, mit einem gemauerten Herd. Das war der einzige Raum im Erdgeschoss, und dann gab es diese kleine Spülküche, die dann schon ins Freie hinausgeführt hat, also weil es in diesen Siedlerhäusern ganz stark um diese Verbindung von Innen und Außen geht, oder eigentlich hauptsächlich geht es eigentlich um diesen Weg ins Freie. Sie kennen vielleicht Arthur Schnitzlers, also man kann weiter assoziieren, also diese Vorstellung der Weg ins Freie, ja, der spielt in dieser Bewegung der Siedlerbewegung eine ganz große Rolle, also diese Metaphorik ins Freie hinaustreten als Art der Befreiung, ja, also für Loos oder für Josef Frank, also wichtige progressive Architekten dieser Zeit, ist eigentlich die Siedlerbewegung der Ausdruck dieser neuen Zeit. Ja, die Menschen bauen sich ihre eigenen Häuser, sie werden so quasi von entfremdeten Menschen, da werden sie sowas wie, nicht Eigentümer, aber Pächter eben, sie können ihr eigenes Grundstück bespielen, und aus ihr heraus, so die Idee dieser Architekten, entsteht der neue, mündige Mensch. Etwas anderes, wie es sonst vielleicht im Roten Wien definiert wird. Also quasi diese Spülküche eben so als dieser Übergang ins Freie. Es gibt ja Orten Wien, und das spricht schon ein bisschen die Küchenfrage an. Es gibt ja Orten Wien, da waren ganz andere Experimente auch. Sie kennen vielleicht das ein Küchenhaus als Modell. Das ist eigentlich älter, wurde von Lilli Braun schon um 1900 von einer deutschen Sozialdemokratin gefordert. Also eine Gemeinschaftsküche, ihr ging es damals hauptsächlich, also Lilli Braun ging es damals hauptsächlich darum, das Problem der Frauen, also Berufstätigkeit und Familie zu vereinbaren und so quasi die Frau von der Hausarbeit zu entlasten, also zentrale Küchen in Häusern einzurichten, wo dann die Hausbewohner essen konnten. Es wurde auch ein zentraler Aufräumdienst in diesem Haus organisiert. Das heißt, Hausarbeit war mehr oder weniger nicht ganz, aber weitgehend obsolet. Und 1923 wurde ein solches Haus auch in Wien gebaut, das sogenannte Ein-Küchenhaus. Im 15. Bezirk bei der Schmelz, wurde 1923 von der Genossenschaft zunächst errichtet und 1925 dann als Gemeindebau weitergeführt. Und hier sehen Sie quasi eine Fotografie, einen Einblick also in dieses Ein-Küchenhaus, in die Gemeinschaftsküche des Ein-Küchenhauses. Wurde auch sehr kontroversiell diskutiert. Vielleicht kann man vielleicht eine Diskussion dann machen noch zurück. Aber jetzt 1922 gibt es einen radikalen Bruch in der Wohnungspolitik im Roten Wien. Also bis dahin, auch letztlich aufgrund der ökonomischen Situation, hat man eher auf die Siedler gesetzt. Auch diese Siedler wurden von der Stadt unterstützt. Der erste sozialdemokratische Bürgermeister Jakob Rauern gilt als Förderer dieser Siedler, also dieser neuen Menschen, die da quasi am Stadtrand draußen ihr kleines Glück selbst errichten. 1922 gibt es dann diesen Wechsel hin zum sogenannten Meer, also zum Volkswohnhaus, zum Mehrgeschosswohnbau. Dieser Wechsel ist bis heute eigentlich noch immer ein wenig umstritten. Man weiß gar nicht ganz genau, wie dieser Wechsel zustande kam in der Wohnungspolitik. Begründet wurde es von den Verantwortlichen damals hauptsächlich mit praktischen Überlegungen, dass man gesagt hat, man kann das Wohnungselend in der Stadt nicht quasi durch die Siedlungen allein bewältigen. Es braucht eine nicht Verdichtung, aber es braucht Mehrgeschosswohnbauten, es braucht eine nähere Lage dieser Gebäude an der städtischen Infrastruktur. Die Erschließung dieser Siedlungen wäre zu kompliziert gewesen. Es wird also hauptsächlich damit begründet. obwohl man gleichzeitig immer dazu gesteht, dass das Ideal, und das habe ich vielleicht vorher vergessen zu sagen, das Ideal der 20er Jahre durchaus schon zurückgehend auf Perspektiven der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ist eigentlich sowas wie die Gartenstadt, also die Vorstellung davon, dass der neue Mensch, der mündige, demokratische Mensch eher quasi im Garten lebt oder im Einfamilienhaus, im Einfamilienreihenhaus lebt. Also das ist quasi ein radikaler Bruch in der Wohnungspolitik. Erklärt wird vor allem hauptsächlich auch in seiner architektonischen Gestalt als, und im Roten Weg gibt es immer dieses, was Sie schon vorgesehen haben in dem kurzen Filmausschnitt, es geht immer um Einst und Jetzt, es geht immer um diese Art der Parallelerzählung, ja, was war vorher, was lehnt man ab, was kommt neu. Das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel dafür, was man ablehnt, das Gangküchenhaus, das sogenannte Basenerhaus, wenn Sie das vielleicht ein bisschen kurz sich einprägen, man sieht das auf der oberen Seite den Gang, also wenn Sie Wiener Wohnungen kennen, die ja durchaus auch ihre Qualität haben, die sehr hochgebaut sind, die großen Eingangstüren haben, befindet sich ja oft genau dieser Wohnungsschnitt dahinter, also Sie haben eine Erschließung durch den Gang und die Küchen sind quasi nur durch den Gang beleuchtet und belüftet und dann haben Sie quasi die Durchgänge zu den Zimmern und das war genau das, was man als Massenwohnbau massiv abgelehnt hat, also quasi diese Art von Stickigkeit, von schlechter Belüftung, hygienische Missstände natürlich. Es gab in den Wohnungen kein fließendes Wasser, es gab nur diese sogenannten Basener, dieser Brunnen am Gang, es gab natürlich nur Toiletten am Gang. Und das ist eine sehr ambivalente Debatte dann auch, die dann vor allem in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts noch einmal in Gang gesetzt worden ist, weil man gesagt hat, das stimmt natürlich, dass man die Leute aus diesen Häusern hinausbringt, aber die Sozialdemokratie, könnte man sagen, ist stark geworden in dieser Architektur, ja, in dieser Architektur der Nähe, der Gemeinschaft, der Solidarität, könnte man sagen, wo die Wohnsituation vielleicht für damalige Verhältnisse und auch für unsere Verhältnisse natürlich katastrophal ist, ja, also diese Wohnungen hatten damals 30, 40 Quadratmeter, waren aber komplett überbelegt. Die Basener ist so quasi, wie man auch immer wieder sagt, so der Gemeinschaftsraum, wo viel besprochen wird, wo es Gerüchte gibt etc. Also die Basener spielt seitdem also eine zentrale Rolle, also auch in der Analyse des Roten Wien. Ja. Also hätte das Rote Wien eine andere Entwicklung genommen, hätte man darauf verzichtet, hätte man die Leute quasi jetzt nicht in erster Linie aus den Wohnungen befreit, in diese neuen, großzügigen, palastartigen Gebäude und hätte man damit quasi eher so etwas wie solidarische Formen bewahren können. Das wird vor allem in den 1980er Jahren ein starkes Thema. Aber hier sehen Sie quasi, was stattdessen entwickelt wird. Das ist der Reumannhof. Also es ist nicht schwer, damit also den Begriff des Palastes irgendwie in Verbindung zu bringen. Aber das Entscheidende quasi bautypologisch ist, dass die Wohnungen nun in Höfen erschlossen werden im Roten Wien. Also das ist zwar auch nicht singulär fürs Rote Wien, also in vielen großen Wohnbauprogrammen der Zwischenkriegszeit, die es ja nicht nur in Wien gab, das ist auch ein bisschen ein Selbstmythos des Roten Wien, dass es das neue Wien gab, ja. Das ist eine österreichische Eigenschaft. Es gab es natürlich woanders mindestens genauso, es gab es in Berlin natürlich, in Schottland zum Beispiel ganz stark, es gab es in Paris natürlich, also quasi in den 20er Jahren wird überall viel gebaut, es wird überall versucht, diese Wohnsituation in den Großstädten zu verbessern und es wird auch sehr oft auf Formen des Hofes zurückgegriffen, also eine neue Form des Verhältnisses der Architektur zur Straße, zur Stadt. Diese Hofanlagen hatten in der Regel einen gemeinsamen Eingang und die Wohnungen wurden dann von innen erschlossen. Also wenn Sie einen Wiener Gemeindebauer mal besuchen, achten Sie da ein bisschen darauf, dass Sie genau eine andere Erschließung haben. Ja, in dem Basenerhaus ist die Erschließung von der Straße aus und dann geht es in diese Gänge und die Wohnungen reihen sich dann so perlenförmig in diesen Gängen auf, in diesen neuen Höfen. Gibt es sehr viel mehr Eingänge dann quasi innerhalb des Hofes. Man muss zunächst diesen Hof betreten und im Hof wird das dann quasi verteilt. Aber dieser Hof diente nicht nur dazu, quasi die Leute also quasi abzuschirmen von der Straße und auch eine neue Belüftung und Belichtung dadurch herzustellen, sondern sie diente auch zur Verwirklichung von Gemeinschaftsräumen. Also da taucht das auf, was das Rote Wien so ambivalent macht, also auch interessant. Also einerseits werden die Leute in diese neuen Wohnungen gebracht, die durchaus relativ klein sind, ich komme gleich darauf zu sprechen, aber eher Kleinfamilie als Modell. Aber um dieses Modell der Kleinfamilie aufzubrechen und es in so eine Art sozialistische, solidarische Gemeinschaft umzuwandeln, gibt es innerhalb dieser Anlagen Gemeinschaftsräume. Hier sehen Sie denselben Bau, den Reumannhof, auch vom selben Architekten Hubert Gessner, wie wir vorher das Vorwärtsgebäude gesehen haben. Also Palastarchitektur ist hier natürlich, glaube ich, nicht wahnsinnig übertrieben. Also diese zweiflügelige Anlage, es wird auch immer bautypologisch, natürlich Anlehnung an Schönbrunn, die Vorstellung davon, dass die Arbeiterschaft Paläste bekommt, dass sie sich quasi mit Palastarchitektur in diese Stadt einschreibt? Oder was kann man quasi unter Anführungszeichen, und das wäre ein bisschen so dieses autoritäre Moment des Roten Wien, wie kann man die Arbeiterschaft besser verwöhnen, als sie in Palästen unterzubringen? Also hier sehen Sie mehrere Beispiele dieser monumentalen Architektur. Es gibt natürlich auch ganz andere Architektur. Also es gibt auch wesentlich bescheidenere, aber hier habe ich natürlich ein paar von den etwas monumentaleren Anlagen vorgeführt. Der Engelsplatzhof links, der Goethehof rechts, dann noch einmal der Reumannhof und der Karl-Seitz-Hof in Kagran. Noch ein bisschen Treppenwitz weiß man nicht genau, denn die progressiven Architekten, die vorher schon angesprochen wurden, Josef Frank, Adolf Loos, Schütte-Lihotzky und so weiter, die gehen nach 1918 vor allem in den Siedlungsbau. Für die ist das kleine Haus, ist das praktische, hochfunktionalistische, bescheidene Haus das, wie soll man sagen, das Neue, das Revolutionäre. Ja. Währenddessen in diesen monumentalen Architekturen hauptsächlich, wenn man so will, eher die bürgerlichen Architekten gehen. Ja. Das sind hauptsächlich wiederum, und da sind wir wieder beim Sessel, den Sie vorher gesehen haben, das sind hauptsächlich Schüler Otto Wagners, also wie Hubert Gessner, Berko heißt einer, also quasi Engelsplatzhof oder andere, also quasi die, da müsste man jetzt ein bisschen stärker in diese Architekturtheorie Otto Wagners zurückgehen, aber die vor allem also auch so eine Architektur der Attraktion anstellen. Ja. Also eine Architektur, die vor allem vom Betrachter ausgeht, die auch von der Bewegung in der Stadt ausgeht, also die sich immer wieder neu, könnte man sagen, entblättert für den Betrachter, also wo man immer wieder so optische Sensationen bekommt. Also der Karl-Seitz-Hof, der rechts unten ist, also quasi ein Feuerwerk an fast schon bizarren architektonischen Attraktionen. Ja, Sie sehen einen Uhrturm, eine Rundung, dann die großen monumental ausgeführten Eingänge. Also es bleibt natürlich immer wieder an diesen Architekturen, also einerseits Faszination und andererseits gibt es natürlich einen Moment fast ein bisschen einer Bizarrheit oder fast auch eines gewissen Humors. Ja? Also gerade der Karl-Seitz-Hof ist mit Vasen ausgestattet, also wirklich sehr reich mit künstlerischem Schmuck etc. Hier noch einmal ein Einblick in den Karl-Marx-Hof, in das kleine nette runde Gebäude, das es leider heute nicht mehr gibt, ist die Mutterberatungsstelle, auf das komme ich dann gleich zurück. Und dahinter sehen Sie die Waschküche, also diese Idee des gemeinschaftlichen Wohnens. Also einerseits sind da die Leute durchaus natürlich im Vergleich zu diesem Massenwohnbau davor natürlich in wesentlich besseren Wohnungen untergebracht, Balkone, Licht, also alle Küchen sind belüftet etc. Und diese Gemeinschaftseinrichtungen, Kindergärten befinden sich in diesen Höfen etc. Hier noch so ein kleiner Grundriss, den auch international wurde auch damals schon relativ stark kritisiert am Wohnbau des Roten Wien, dass die Wohnungen sehr klein sind. Also das hier sehen Sie einen Typ 48 Quadratmeter, der erste 5-Jahresplan von, ich glaube, 23 bis 28 hatte nur Typ Wohnungen von 38 und 48 Quadratmeter und wurde später auch unter Einfluss internationaler Kritik dann auf 56 Quadratmeter oder zumindest teilweise auf 56 Quadratmeter erhöht. Aber was wichtig ist, ist also die Wohnküche, die auch direkt beleuchtet ist und nach außen geht. Also eine ganz andere Art der Anordnung, als wir es davor gesehen haben. Hier noch eines dieser sehr metaphorischen Bilder des Roten Wien, auch wieder mit einem leicht romantischen Touch. Aber was wir hier sehen, ist leider ein schlechtes Foto aus einer Zeitungsreproduktion. Es hat sich als Original nicht erhalten. Es zeigt eine Wohnküche. Und hier kann man ganz schön sehen, alle diese Bilder kann man immer doppelt interpretieren. Einerseits ganz praktisch, funktionalistisch kann man es interpretieren. Man kann nur lesen natürlich in einer Wohnküche, wenn sie direkt beleuchtet ist. In den alten Passener Wohnungen konnte man nicht lesen in der Regel in der Küche, weil so stark war auch das Gaslicht nicht, dass man dort wahrscheinlich gut lesen konnte. Jetzt kann man dort lesen, aber gleichzeitig natürlich verweist dieses Bild ganz stark aufs Bildungsideal des Roten Wien. Die junge Frau, die in der Küche liest, das Licht, das hereindringt, Sie sehen also wieder ganz eine starke Lichtmetaphorik. Also Fotos sind durchzogen von diesem gleißenden Licht, das immer wieder diese Neuerung anzeigt, dass diese Wohnungen belichtet sind, aber gleichzeitig sind es natürlich auch schon Versprechungen auf eine neue Welt oder auf eine neue sozialistische Gesellschaft. Ja, es gibt aber massive Kritik an diesen Wohnbauten, die aber trotzdem, wie soll man sagen, also das soll jetzt nicht als Bashing rüberkommen, sie sind faszinierend, ja, sie haben auch ihren Witz, ihren architektonischen Reiz. Ja, man kann, vielleicht haben Sie mal Gelegenheit, in Wien wirklich einmal ausführlicher das Rote Wien zu besuchen. Es steht ja wirklich noch voll da. Also diese großen palastartigen Anlagen, die also eben sehr viel Abwechslung bieten, die sehr viel Grünraum bieten, die eigentlich auch wirklich immer so Oasen sind. Also auch oft, gerade heute mit dem großen Verkehrsaufkommen, man kann sagen, damals ist die Kritik wesentlich berechtigt, als sie heute wäre. Ja, heute sieht man, dass diese Wohnungen, diese Häuser abgeschirmt sind, dass die Wohnungen nach innen eher ausgerichtet sind, auf den Hof ausgerichtet sind, dass sie eine sehr hohe Wohnqualität bewahrt haben dadurch. Und was natürlich auch vermindert worden ist durch dieses Wohnbauprogramm, dass es so wenig Ghettobildung gibt. Die Sozialdemokraten haben damals diese Wohnanlagen in alle möglichen Bezirke der Stadt verteilt und es dadurch ist eigentlich dieser Sozialbau nie wie in vielen anderen Großstädten wie etwa in London in die Gefahr einer klassischen Ghettoisierung gekommen. Und es hat natürlich auch den Riesenvorteil heute vor allem für die Stadtnutzung, dass diese Wohnbauten relativ gut infrastrukturell angeschlossen waren. Ja, und das heißt also, sie sind relativ stark quasi in das innerstädtische Netz eingebunden. Aber dennoch gab es massive Kritik. Also hier nur ein Zitat von Josef Frank. Josef Frank hat nämlich angesichts dieser palastartigen Wohnhäuser, Volkswohnhäuser, das schöne Wort geprägt, Volkswohnpalast. Ja. Obwohl Josef Frank ein großer Anhänger des Roten Wien war, stark involviert war, auch das ist einer der typischen Elemente, die das Rote Wien faszinierend machen, dass es zwar Kritik gibt, auch innerhalb der Sozialdemokratie, dass es sehr viele Stimmen gibt, dass es wirklich ein heterogener Chor ist von Meinungen und Debatten, dass es auch eine sehr scharfe Kritik und Polemik geben kann, wie von Josef Frank, und dennoch gibt so etwas wie ein Zugehörigkeitsgefühl oder ein Glauben daran, trotzdem an diesem Projekt weiterhin teilzunehmen. Ja, das ist wahrscheinlich das vielleicht für uns manchmal das Faszinierendste am Roten Wien. Also er sagt dann quasi, wenn wir aber heute das Wort Volkswohnung hören, so verbinden wir damit sofort eine bestimmte Vorstellung oder ein bestimmtes Ideal, das weit ab, muss man sagen, vom Palast führt, also weit ab dieser Anlagen, die wir gesehen haben. Also Frank, Siedlungsbauer und Siedlungstheoretiker, wir sehen ein Heim, also Heim ist ein ganz wichtiger Begriff, auch in dieser Zeit. Es geht nicht nur um Wohnen, es geht um Zuhause sein, es geht um Heim. Ja. Also auch das ist etwas, was vielleicht ein bisschen irritiert, dass das Rote Wien sehr oft den Begriff Heimat verwendet. Ja. Wir könnten das vielleicht leicht missverstehen und es quasi im deutschnationalen, völkischen Sinn verstehen, aber Heimat meint zunächst einmal vor allem so etwas wie Bodenständigkeit, Leuten, die bis dahin quasi einem eher nomadisierenden Leben unterworfen sind, so etwas zu geben wie eine Art der Zugehörigkeit. Aber wir sehen ein Heim, Licht, luftig natürlich, das sind die Schlagworte aller Richtungen, leicht bewirtschaftbar, da kommt schon ein neuer Aspekt, also eher auf die Siedlungsfragen, helle Farben, Sonne, Blumen. Wir sehen einfachsten Hausrat unserer Industrie und unserer Handwerkskunst entstammen. Es gibt auch eine starke internationale Kritik. 1926 gibt es also den Internationalen Städtebaukongress, der in Roten Wien sehr pompös ausgerichtet ist. Man hat sich sehr gefreut, würde ich jetzt mal sagen, auf die internationalen Gäste. Hat sie wahnsinnig verwöhnt, das ist so die österreichische Eigenart, könnte man sagen, man hat sie mit gutem Essen verwöhnt, mit herrlichen Exkursionen, hat die Landschaft geführt, also und so weiter. Aber dennoch, sie waren sehr unzufrieden mit dem Roten Wien. Also der Tenor dieser Gäste aus der ganzen Welt damals war eigentlich sehr ablehnend diesen Wohnbauanlagen des Roten Wien, weil es ganz diametral dem entgegengestanden ist, was damals unter progressiver Architektur und unter progressiven Wohnen verstanden wurde. Also eben die Gartenstadt, die Siedlungen etc. Also man war tatsächlich irritiert im Roten Wien, könnte man sagen, man hat ein bisschen reagiert, man hat die Wohnungsgrößen ein bisschen ausgeteilt und hat angefangen, so Gartenstadt-ähnliche Anlagen zu errichten. Eine Kritik, die damals sehr stark auch gekommen ist, international, ist, dass diese Wohnungen im Roten Wien standardmäßig keine Badezimmer hatten. Sie hatten zwar fließendes Wasser in den Wohnungen, sie hatten auch Toilettenanlagen in den Wohnungen, aber sie hatten kein Badezimmer. Ja, da kommen wir zur nächsten. Ich weiß nicht genau, Dirk, wie weit sind wir schon? Okay, also wie Sie sehen schon, die Wohnungspolitik ist natürlich tatsächlich immer so der zentrale Aspekt des Roten Wien. Streift die anderen Fragen, die zwar durchaus vielleicht heute im Wesentlichen, also die Wohnungspolitik, wie gesagt, war damals sehr umstritten, man kann heute aber auch aus städtebaulichen Gründen sagen, es war wahrscheinlich ein sehr gelungenes Projekt, ja, also eben auch durch die Einbindung dieser Wohnanlagen in die Stadt, die Vermeidung von großen, komplizierten Verkehrswegen etc. Wesentlich komplizierter und auch viel kontroversieller diskutiert wird, dass man was Fürsorgepolitik im Roten Wien nennt, also Gesundheits- oder Bierpolitik, also Bevölkerungspolitik. Das betrifft vor allem die Kinder- und Jugendfürsorge. Also das im Roten Wien wurden sehr viele Kindergärten, wir haben sie im Film gesehen, errichtet. Also ungefähr 100 Kindergärten Heime, Horte, es gab quasi in den Schulen auch Gesunduntersuchungen etc. Und es wurde eine Reihe von Beratungsstellen eingerichtet. Also eine Mutterberatungsstelle gab es, aber es gab auch eine Eheberatungsstelle. Ich habe einen kurzen Filmausschnitt vorbereitet, den wir aber jetzt nicht sehen können. Ein wunderbares Beispiel, Hygiene der Ehe 1922, wo man quasi direkt in den Räumen dieser Eheberatungsstelle, bei der es darum ging, dass sich dort Ehe oder Menschen, die sich verheiraten wollten, untersuchen lassen konnten, ob sie jetzt eben eine Ehe eingehen sollten oder bestimmte Krankheiten vorliegen, die quasi einer von Fortpflanzung entgegenstehen. Aber das kann ich Ihnen jetzt in einer kurzen Zeit, aber Hygiene der Ehe 1922 ist wirklich ein sehr bizarres Beispiel. Ich habe dazu den Begriff der negativen Eugenik, also quasi die sogenannte Verbesserung der Erbsubstanz. Julius Dandler spricht tatsächlich, und deswegen zählt er auch zu den umstrittensten Figuren des Roten Wien, Dandler spricht auch von lebensunwerten Leben in einzelnen seiner Texte. Es gibt in dem Sinne gerade der Nationalsozialisten natürlich nicht die positive Eugenik, jetzt Vorsicht positiv, ja, also positiv im Sinn von einer aktiven Eugenik, also bis hin zur Auslöschung sogenannten unwerten Lebens, aber im Roten Wien unter Dandler gibt es zumindest immer wieder so Versuche, diese bevölkerungspolitischen Fragen in den Vordergrund zu rücken, aber man muss dazu sagen, die Wiener, Wienerinnen hatten damals sehr reserviert auf diese Zugriffe reagiert, also die Eheberatungsstelle waren ein kompletter Flop, und wenn Sie den Filmausschnitt sehen würden, wüssten Sie auch sofort warum. Vielleicht kann man es im Anschluss noch zeigen als Belohnung für Ihr Zuhören. Kindergarten im Sandleitenhof, das was auch wieder vielleicht ganz auffällig ist, also Martin Dahl ist bei den Kindergärten eher an Montessori-Pädagogik orientiert, was auch wieder relativ überraschend ist. Montessori kommt ja eher aus einem katholischen Milieu, also ihr geht es hauptsächlich auch da, aber in bestimmten Zielsetzungen gab es enge Verbindungen, also auch ihr geht es in erster Linie darum, die Kinder selbst zu ermächtigen, etwas zu tun, also quasi selbst, also ihre Fähigkeiten zu entwickeln, und das hat im Roten Wien sehr stark ausgestrahlt, also viele Kindergärten wurden nach einer Art Montessori-Pädagogik, also eben die Räumlichkeiten oder zumindest die Möbel wurden kindgerecht angepasst, oder es wurden zum Beispiel Kinder, was damals für uns heute ist, ist eine komplette Selbstverständlichkeit, und manche, die vielleicht älter sind, oft das auch, aber damals ist das natürlich hochprogressiv, dass man Kinder dazu ermuntert, ihren eigenen Kindergarten quasi künstlerisch auszugestalten. Sie sehen hier unten ein Mädchen, das so quasi daran mitwirkt, den Kindergarten zu verschönern. Oder hier die Kinderübernahmestelle, vielleicht nur ganz kurz ein Hinweis auf das rechte Bild. Die Kinderübernahmestelle war ein Neubau im 9. Bezirk, also war so eine Art Zwischenstation für Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen oder für Kriegsweise, die dann später quasi in andere Formen von Betreuung gekommen sind, zum Teil in Heime, die damals also in Heime oder zu Pflegeeltern gekommen sind, und dieses Heim hat relativ starke Spuren auch im Gedächtnis von vielen Menschen hinterlassen. Es war so eine Art Glaspalast im Inneren, alles war transparent, sauber, sehr hygienisch, aber da kommt dann quasi so die zweite Seite einer solchen Hygienepolitik auch zu Tage. Viele, die damals davon betroffen waren, haben berichtet, dass diese Art der permanenten Sichtbarkeit auch so etwas wie einen Horror ausgelöst hat. Und viele kamen, Hygiene der Ehe, das wäre der Film, das überspringe ich jetzt ein bisschen, aber quasi Kinderfreibäder, was Sie da rechts oben sehen, ist eine Innovation des Roten Wien, also auch aus hygienischen, gesundheitlichen, freizeitorientierten Gründen wurden eine Reihe von Kinderfreibädern errichtet, einige gibt es auch noch, es werden auch heute wieder errichtet. Dann kommen wir kurz zur Bildungspolitik, die vielleicht nochmal das für uns auch sehr aktuelle oder wo man sehr gut auch unsere aktuellen Debatten verorten kann, die Bildungspolitik des Roten Wien ist auch schon quasi älter als das Rote Wien selbst, beruht auch schon auf Konzepten der Zeit vor 1914, auch hier in enger Abstimmung, könnte man sagen, mit bürgerlich-progressiven Reformen und Reformerinnen. Aber die Leitlinie dieser Bildungspolitik, könnte man sagen, Demokratisierung, ein neues Verhältnis von Lehrern, Lehrerinnen, Schüler, Schülerinnen, Eltern, also auch überhaupt das erste Mal Elternvereine, also es ist, werden gegründet, also Eltern haben eine Form der Mitsprache, es gibt eine Reihe von Fotografien, auch so Elternsitzungen stattfinden. Die gemeinsame Schule, die ja heute noch heftig diskutiert wird, der 10- bis 14-Jährigen, um quasi auch Kindern aus schwierigeren oder aus sozial schwächeren Schichten quasi auch bessere Bildungschancen einzuräumen. Das ist natürlich das zentrale Motiv des Roten Wien, also Kindern von schwächeren, aus sozial schwachen Schichten, die gleichen Chancen wie Kindern aus besseren Schichten einzuräumen. Damals läuft das in den Begriff der Einheitsschule, später dann die Ganztagsschule. zentraler Begriff ist Arbeits- versus Drillschule, also die Schule vor 1940 mit der Drillschule, große Klassen, große Schülerzahlen, sehr autoritärer Unterricht, hochkonfrontativ. Was man hier einführt und was immer noch, glaube ich, zu den besonderen Eigenschaften des Rotbau den Arbeitsschulen, also quasi Kinder sollen ermuntert werden, sich selbst zu betätigen. Es gibt bei Schulen, das zeige ich, glaube ich, im nächsten Bild, das ist eine der wenigen Schulen, die damals neu gebaut worden ist, aber quasi auch, man kann auch sagen, gebaut, eine gebaute Idee ist diese Schule. Sie sehen das Flachdach. Das Flachdach wurde als Terrasse benutzt, wo die Kinder quasi rausgehen konnten, auch während des Unterrichts oder der Unterricht im Freien stattfanden konnte. Immer wieder das Freie ist also wirklich eine starke auch Metapher im Roten Wien. Es gab einen eigenen Garten, den die Kinder bestellt haben. Also es ging eher darum, die Kinder selbst zu ermächtigen, selbst anzustoßen, etwas zu tun. Oder links, das schaut uns natürlich alles andere wie spektakulär aus, weil wir andere Schulen gewohnt sind, aber zu dem Zeitpunkt ist es eine sehr progressive Anlage. Und zwar das, was besonders hervorstechend ist, was man im Foto natürlich nicht sehen kann, ist, dass diese Bänke nicht stabil angebracht worden sind. Ja? Das heißt, dass im Roten Wien gab es die, oder vor den Schulreformen im Roten Wien gab es ja diese Theorie, dass die Klassenzimmer immer neu konfiguriert werden sollen, um so etwas wie eine neue, um den Unterricht auch anzupassen an den Gegenstand oder an die Dynamik in der Klasse. Hier können Sie es ganz schön sehen, hier so eine Volksschule in Meidling nach dem reformerischen Prinzip, die Kinder stehen in Kleingruppen herum, die Lehrerin ist so quasi in der Mitte, man sieht auch schon an ihrer Haltung, dass sie eine ganz andere Haltung einnimmt gegenüber den Schülern, sie steht nicht frontal, wie ich jetzt dummerweise hier, sondern sie bewegt sich innerhalb der Schüler, Schülerinnen, die Kinder arbeiten allein, selbstständig, also das ist eigentlich ein bisschen das, was man immer noch als Reformpädagogik bezeichnet, und es ist aber 100 Jahre her, muss man dazu sagen, also so viel zur aktuellen Bildungspolitik. Kulturpolitik, Dirk, wir sind noch 5 Minuten, 3, 4, ja genau, also Kulturpolitik, der neue Mensch, das ist eigentlich ein Konzept, das uns wahrscheinlich am wenigsten mehr überzeugen kann, also beruht auf Max Adler, der neue Mensch, also eine Vorstellung davon, dass die neue sozialistische Gesellschaft kann nur entstehen, also nicht, wie man gesehen hat, unter bolschewistischen Voraussetzungen, unter Zwang, sondern sie kann nur entstehen, indem ein neuer Mensch herangebildet wird. Aber nicht im physischen Sinn, auch das ein wenig, der gesunde Körper und so weiter spielt eine große Rolle. Aber vor allem quasi der gebildete Mensch, also der neue Mensch, der in der Lage ist, quasi aufgeklärt, rational zu sein, der also quasi sachlich handeln kann. Und diese kulturpolitischen Handlungsfelder des Roten Wien, Arbeiterkultur versus Massenkultur, also gegenüber der klassischen Massenkultur der Zeit, also Kino, Musik, Tanzveranstaltungen und so weiter, versucht man sowas wie eine eigene Arbeiterkultur ins Leben zu rufen. Sie sehen das da bei der Arbeiterolympiade, das war eine Großveranstaltung 1931, war das Wiener Stadion, das Sie als Happel-Stadion kennen, wurde damals gebaut, ein damals außergewöhnlich schönes Stadion, das dann leider lange Zeit öfters umgebaut worden ist und weitgehend seine Gestalt verloren hat und auch jetzt eventuell abgerissen werden soll. Das ist vielleicht schon auch eine Abrechnung der aktuellen Regierung mit dem Roten Wien. Ja, wir sehen hier die Arbeiterolympiade, auch da wieder Massentouren unten, aber da wieder der Einzelne oben. Also immer diese Spannung von Gemeinschaft und Individuum. Aber es war eine Arbeiterolympiade, glaube ich, 30.000 Teilnehmerinnen aus ganz Europa, die da zu sportlichen Wettkämpfen und wir zusammengetroffen sind, aber strenger dem Amateurstatus. Man hat den Profisport abgelehnt. Also im Fußball zeigt sich dann immer eine große Spannung. Es gab eine eigene Arbeiterliga. Und natürlich war das Rote Wien immer damit konfrontiert, nur nicht, dass die ihre eigenen Leute natürlich lieber den Profisport gesehen haben, als den Arbeitersport gesehen haben, weil da natürlich der Fußball hochwertiger war. Oder wir sehen jetzt hier Arbeiterbildungszentrale, also Bildung spielt also einfach eigene Büchereien, jetzt ein ganzes System von Arbeiterbüchereien. Wobei zur Kunstpolitik als letztes da jetzt, es gibt im Roten Wien eine starke Auseinandersetzung zwischen, also was kann die Kunst im Roten, oder was kann die Kunst im Sozialismus, sagen wir es mal so, vielleicht nicht nur im Roten Wien, da ist die Kunst, was selbstständig, eigenständig ist, die Freiheit der Kunst, das ist eine Richtung innerhalb der Sozialdemokratie, die wird vor allem von der Kunststelle repräsentiert. Sie sehen hier Republiksfeier 1928, also ein sehr traditionell und wahrscheinlich ganz bewusst sehr traditionell, wenig auffallend gestaltetes Plakat. Man sieht schon diesen Befreiungsmythos da oben, also diese Arbeiterschaft, die da fast die da so dem Licht zustrebt. Aber was hören die Arbeiter dann 1928? Sie bekommen Schönberg. Und Schönberg ist natürlich wahrscheinlich für das ungewohnte Ohr da damals eher ein bisschen ein ungewöhnliches Hörerlebnis. Also quasi insofern versucht man auf einer Seite sehr progressive Kunst zu fördern, auch in der Literatur, auch in anderen Gegenständen, aber hauptsächlich verzählt das Neokult in der Musik. Die andere Perspektive ist quasi, die Kunst dient der Bildung. Ja, die Kunst hat quasi keinen Selbstzweck, sondern sie dient der Bildung. Und das wäre ein bisschen das Bild gewesen, das ich vorgesehen habe, der Schreiter, also viele dieser Wahlen sind mit ja, so Skulpturen ausgestattet, die aber natürlich von der Kurzgeschichte wenig Wert zugeordnet wird, weil sie hauptsächlich so einen Bildungsaspekt hatten oder ein Bildungsmotiv im Hintergrund hatten, sehr pathetisch sind, also eben eher in der historistischen Kunst angelehnt sind, also in der progressiven Kunst der 20er Jahre, Konstruktivismus, Abstraktion etc. So, aber jetzt als letzten Punkt, als schon, wie soll man sagen, vielleicht eine Art Conclusio, zwei ganz kleine Beispiele noch, die man überschreiben könnte mit Tatsachen und Zusammenhängen, denn was wir jetzt gesehen haben, ist diese große Spannung im Roten Wien zwischen einer pragmatischen Realpolitik, also eben, man könnte sie auch ein bisschen links populistisch nennen, also Bauten für die, also Wohnanlagen, Fürsorgepolitik etc. Auf der anderen Seite eine sehr ideologisch überfrachtete Politik im Stichwort Kultur, ja, also wir haben also das gerade gesehen mit dem Schreiben, mit dieser Kunst, mit Arbeitersport versus Massensport etc. Also ein wenig bizarr für unsere Verhältnisse. Da gibt es aber quasi noch so eine dritte Variante, die uns noch einmal vielleicht das sollte wir auch viel näher machen, man kann Tatsachen und Zusammenhänge beschreiben. Und da gibt es zwei große Geschichten, das Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum mit der Wiener Methodik der Bildstatistik und die Sozialforschung, die dort in Wien sehr stark forciert wird. Das wäre jetzt quasi Otto Neurath, der in Wien anfängt, sich zu überlegen, wie kann man komplexe Tatsachen und Zusammenhänge breit vermitteln, populär vermitteln. Und er sagt einen sehr zentralen Satz, der uns gerade in der akademischen Disziplin immer wieder auch als Vorbild dienen sollte. Er sagt, es geht nicht darum, die Sprache zu vereinfachen. Ja, wenn man quasi einen Begriff hat, der passt, kann man nicht einfach durch einen anderen ersetzen, der vielleicht leichter eingängig ist, aber ein anderer Begriff ist. Sondern er sagt, man kann es noch versuchen, quasi visuell zu übersetzen, also mit einer visuellen Kommunikation zu arbeiten. Und das wäre so Beispiele, wie er versucht hat, mit Statistik, mit der Entwicklung von Typen, breit und auch jetzt populär komplexe Zusammenhänge, wie eben den Zusammenhang von Einkommen und Tuberkulose visuell zu vermitteln. Oder hier wurde diese Neuratschen Ideen auch sehr stark, also große Art damals umgesetzt. Sie sehen hier auf dem rechten Bild wieder das, was wir am Anfang gesehen haben, dieses Holzrelief mit den Gemeindebauanlagen. Ja, und das zweite eigentlich große Kapitel ist die Sozialforschung im Roten Wien, denn auf der einen Seite gibt es, wie wir in dem Film gesehen haben, eine starke Überhöhung des Roten Wien, eine Vorstellung davon, das Rote Wien ist stark, kann all diesen Widerständen widerstreben, obwohl wir gesehen haben, 1932. Es gibt aber quasi auch eine ganz andere Richtung, die versucht, den Tatsachen ein bisschen ins Auge zu schauen, auch der eigenen Wohlfahrtspolitik ins Auge zu schauen. Und für diese Tradition oder für diese Tendenz im Roten Wien steht Käthe Leichter, die 1942 von den Nationalsozialisten ermordet worden ist. Sie führt 1931, eine sehr aufsehenserregende, man muss sagen, das ist ein Jahrhunderttext immer noch und wird auch als solche eingestuft. Und sie sendet dann 4000 Arbeiter, Arbeiterinnen, also 4000 Fragebögen aus, um sich mit ihrer sozialen Lage zu beschäftigen und quasi genau jetzt, 1931, nachdem das Rote Wien 12 Jahre Zeit hatte, die Lebenssituation der Leute zu verbessern, fühlt sie nochmal quasi der eigenen Politik auf den Zahn, ja, und fragt, wer kommt überhaupt in den Genuss der Wohnungen, wer kommt in den Genuss der Kindergärten, wie schauen die Wohnverhältnisse, Lebensverhältnisse weiterhin aus, und das ist wahrscheinlich also einer der verzerrendsten Dinge, weil sie auch die Betroffene selbst also auch noch zu Wort kommen lassen. Das ist eine sehr interessante und auch literarisch hochwertige Mischung aus quantitativer und qualitativer Sozialforschung. Also die Betroffenen kommen namentlich zu Wort und es geht nicht nur um Fragen der sozialen Lage allein, es geht um Zufriedenheit, um Arbeitszufriedenheit, um Lebenszufriedenheit. Also eine sehr beeindruckende Studie. Ja, und fertig.
Das war Werner Michael Schwarz mit seinem Vortrag Sprechende Steine, Rotes Wien 1919 bis 1934. Eingeleitet wurde der Vortrag von Dirk Rubno. Diesen und alle weiteren Vorträge gibt es zum Nachhören in der Radiothek der Freien Radios Österreich unter cpa.fao.at 100 Jahre Republik Österreich. Ausgestrahlt werden die Vorträge der vergangenen Woche immer mittwochs um 12 Uhr auf Freirad. Aufnahme, Produktion und Moderation von Anna Notdufter für Freirad.